Heute im Reden im Radio ein Gespräch zwischen der Francesca Petrarca, Autorin und Buchgestalterin, und der Radio Stadtfilter-Moderatorin Alessandra Willi. Am Freitag, 1. Oktober, haben sich Francesca und ich ausgerüstet mit Aufnahmegeräten und zwei mit Post-its übersäten Büchern zum gemeinsamen Spaziergang in Winterthur getroffen. Dabei haben wir ausgehend von ihrem Buch «Nogrezin und Fumo» über ihre Nonna, über das Darstellen von Gegenständen und Menschen, über Stereotypien, über Italien, über Herkunft und Heimat und vieles mehr geredet. Als Gliederung in diesem Gespräch ist, wie im Buch übrigens auch, das berühmte Lasagne-Rezept von der Maria Perpetua und am Schluss noch ein Inventario von Gegenständen, die bei der Entstehung von dem Buch wichtig sind. Und jetzt nehmen wir euch mit an den Ausgangspunkt von unserem Gespräch, an den Standort von der ehemaligen EPA in Winterthur.
Riviste di moda. Quanto mi manca la Svizzera, war einer der Sätze, die meine Nonna oft sagte. Und so holten wir sie kurz nach dem Tod meines Nonno für ein paar Tage in die Schweiz. Wie emotional diese Reise für sie gewesen sein musste, verstand ich erst viel später. Winterthur war trotz allem ihre Heimat geworden. Italien war wohl in den ersten Jahren ihrer Rückkehr aufregend, doch eine Heimat wurde es für sie dann nicht mehr. Un po' di Svizzera ci vorrebbe anche qui, rief sie, wenn ihr in Rimini mal etwas nicht passte. Als sie erfuhr, dass die EPA in Winterthur nicht mehr existierte, war sie untröstlich.
Genau, und das ist eine von der Szene aus dem Buch «Nogrezin und Fumo», wo die Francesca geschrieben hat. Und jetzt stehen wir da vor der ehemaligen EPA, wo mittlerweile Coop City daraus geworden ist, wo da die Szene daraus stammt, die du uns jetzt vorgelesen hast. Und wir werden heute ein bisschen zusammen über dein Buch reden, «Nogrezin und Fumo». Aber als erstes vielleicht kannst du dich noch schnell kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Francesca Petrarca. Ich bin Buchgestalterin und wohne seit 12 Jahren in Basel. Aber ich bin in Winterthur aufgewachsen und ja, komme eigentlich regelmäßig zurück, weil meine Mutter noch da wohnt und ihre Freund.
Du hast ein Buch geschrieben, wo du eigentlich vor allem die Geschichte von deiner Nonna erzählst, Maria Perpetua. Und von ihr stammt auch das Zitat eben jetzt mit der EPA. Und wenn ich mit Leuten über dein Buch geredet habe, dann ist diese Szene mega fest eine Szene, die den Leuten im Kopf geblieben ist. Kannst du dir erklären vielleicht, warum das so ist?
Ja, es ist eigentlich, glaube ich, noch lustig, weil die EPA, also ich glaube, viele Leute verbinden irgendeine Geschichte mit der EPA. EPA ist so, wie vielleicht jetzt Coop oder einfach noch mehr kultiger gewesen als vielleicht der Coop. Aber also meine Großmutter hat alles in der EPA eingekauft. EPA und ABM hat es, glaube ich, auch noch gegeben. So die grossen Warenhäuser von Winterthur. Und man kann einfach, man hat alles bekommen. Und ja, und wir haben auch vorher davon geredet, dass man, bevor man auf Italien ist, hat man da eingekauft, Schoki oder Servela oder Senf oder Sachen, die es halt in Italien so noch nicht gegeben hat, aber jetzt mittlerweile vielleicht schon. Aber
ich glaube, darum habe ich diese Szene irgendwie auch so gut verstanden, weil bei uns war das auch normal, dass bevor man auf Italien ist, ist man noch in die EPA gegangen und man hat zum Beispiel auch noch Tischtücher gekauft oder Frottetücher, weil eben in der EPA, das ist so das Qualitätswarenhaus gewesen und das hat man dann mitgebracht, eben wenn man wieder auf Italien gegangen ist. Und wir sind jetzt aber heute auch nicht in Italien, sondern eben in Winterthur, wo auch deine Nonna ja viele Jahre gewohnt hat, gelebt hat. Und wir haben ein bisschen etwas Besonderes vor jetzt mit dem Gespräch. Wir bleiben nämlich nicht einfach da vor der EPA, sondern wir machen quasi einen kleinen Rundgang. So durch die Stadt, kann man eigentlich sagen. Vielleicht kannst du kurz verraten, wo dass wir hinlaufen.
Ja, wir laufen jetzt eigentlich der Buslinie 1 entlang Richtung Töss. Weil in Töss bin ich aufgewachsen und meine Grosseltern haben, bis sie zurück auf Italien sind, eigentlich noch in Töss gewohnt und haben ja dort gelebt.
Genau, wir machen uns jetzt auf den Weg in die Richtung vom Haus von deinen Nonnis.
Bolognese. Z Zwiebel, Staudensellerie und Karotte sehr fein hacken. Reichlich Olivenöl, je nach Geschmack bis zu 6 Esslöffel, in der Pfanne erhitzen. Zwiebel darin anschwitzen und danach Gemüse beigeben. Alles so lange andünsten, bis die Zwiebel glasig und das Gemüse sehr weich ist. Hackfleisch eine großzügige Prise Salz und die Butter hinzufügen und unter Rühren sehr heiß braten. Sobald das Fleisch nicht mehr roh ist, die Tomaten hinzugeben. Mit wenig Pfeffer abschmecken. Nun muss die Soße für mindestens 1,5 bis 2 Stunden zugedeckt auf niedrigster Hitze köcheln. Gelegentlich umrühren. Damit die Soße nicht zu trocken wird, hin und wieder ein wenig Wasser hinzufügen, ohne dass die Soße zu flüssig wird. Am Schluss nochmals abschmecken und bei Bedarf nachwürzen. Die Soße ist dann fertig, wenn sie süßlich-würzig schmeckt. Epa. Meine Großmutter schwärmte bis zu ihrem Tod von diesem ihrer Meinung nach Wahnsinns-Warenhaus. Qualität zu niedrigen Preisen und erst diese Auswahl, wie sehr sie in Rimini die Epa am Winterthurer Bahnhofplatz vermisste. Als sie noch in Winterthur lebte, ging sie liebend gerne am Donnerstagabend in den Abendverkauf, wo sie als berufstätige Frau eines der wenigen pflichtfreien Momente während der Arbeitswoche genießen konnte. Als Kind durfte ich sie ab und zu begleiten. Stolz trug ich meine Umhängetasche und griff nach ihrer Hand. Zusammen fuhren wir mit dem laut tickenden Bus Nummer 1 vom brutalistischen Zentrum Tös an der Zürcher Straße los, geradeaus Richtung Stadtzentrum. Zufrieden flanierten wir in unserem langsamen Rhythmus die Marktgasse hinauf, blieben vor Schaufenstern stehen, gingen in das eine oder andere Geschäft hinein, gönnten uns im Lebensmittelgeschäft Giovanelli etwas Kleines zu essen. Solche Ausflüge in die Stadt haben meine Großeltern auch mit ihren Kindern in den 1970er Jahren unternommen. Meine Mutter erinnert sich an Momente des Glückes, in denen sie sonntags mit meinem Großvater und ihrem Bruder Hand in Hand von Tös in die Innenstadt lief. Vorbei an Arbeiterquartieren und Fabrikgebäuden hin zu städtischen Häusern. Am Bahnhof kaufte sie sich mein Großvater die Zeitung und seinen Kindern je eine Portion Patatine Fritte.
Sehr schöne Textstelle, sehr passende Textstelle, weil wir stehen nämlich da gerade an der Buslinie, wo der eine Bus durchfährt. Du hast die Szene beschrieben, wo du mit deiner Nonna amix an Abendverkauf gegangen bist. Auch ich mag mich daran erinnern, amix als Kind mit meiner Mami zusammen in Abendverkauf gegangen zu sein. Heute ist das nicht mehr so ein Ding, weil einfach die Läden jetzt immer so lange offen haben. Aber früher war es so der Donnerstagabend, so der Abend gewesen, wo man eben kann in Abendverkauf gehen kann.
Genau, das ist so... Eigentlich so, ist mir irgendwann plötzlich in den Sinn gekommen, die Erinnerung, die habe ich wie vergessen, eben weil ich gar nicht mehr gewöhnt bin, dass die Läden, eben weil die Läden immer so lange offen haben. Und das habe ich irgendwie noch so schön gefunden, weil das so ein spezieller Moment war, wo ich mit ihr außerhalb der Wohnung auch geniessen konnte, im öffentlichen Raum. Ja, da war sie auch wie ein ganz anderer Mensch im Moment lang, weil sie hat sich dann auch wieder schick gemacht und hat ihre Absatzschuhe angelegt und ihren schwarzen Mantel und hat Lippenstift aufgetragen und sich parfümiert. Und ja, so sind wir dann zusammen in die Stadt und das war vielleicht für 2 Stunden gewesen und dann sind wir wieder heim und ja, und so war das gewesen.
Ich habe das Gefühl, es ist gerade auch oftmals für Frauen auch irgendwie so ein Zeichen von der Emanzipation gewesen, so am Donnerstagabend allein in die Stadt zu gehen oder eben vielleicht mit der Tochter oder mit der Enkelin und eventuell sogar so das eigene Geld auszugeben, das Geld, das man selber verdient hat, so etwas sehr Freiheitliches eigentlich.
Ja, ich denke schon, das war eine Form von Freiheit gewesen für jetzt meine Großmutter, die selbstbestimmt konnte ihr Portemonnaie brauchen, wie sie wollte. Und ja, und wie du sagst, auch eine Form von Emanzipation, weil sie hat wie niemandem Rechenschaft abgeben musste und sie hat können einfach gehen. Und es war auch wie ein geschützter Rahmen gewesen. Also der Abendverkauf war einfach bis am 8. Uhr und dann ist man wieder heim.
hat es etwas gegeben, wo sie sich am Abend müssen krömeln im Abendverkauf, etwas, was nicht hat dürfen fehlen?
Ja, wir haben zum Beispiel oft, wenn wir angekommen sind am Bahnhof, sind wir dann eben in Depa und dort hat es, glaube ich, eine Abteilung gegeben mit Schoki und dort haben wir das Lindor-Kügel genommen und haben die schon mal gegessen und dann hat sie oft noch Foulard angeschaut, weil sie hat so bunte Foulards in der Epa und dann hat sie ab und zu wieder mal eine neue Farbe gekauft und dann sind wir Marktgast drauf und ja, ich glaube, wir haben mehr Schaufenster angeschaut, als dass wir dann wirklich etwas gekauft haben. Aber wir haben so Zeit miteinander verbracht in der Stadt, flanieren.
Bechamella. Milch mit Butter in einer Pfanne sehr langsam erwärmen, aber nicht kochen. Damit sich keine Klumpen bilden, das Mehl nach und nach in die Milch sieben und kräftig mit dem Schwingbesen umrühren. Dabei den Pfannenrand nicht vergessen. Sobald das ganze Mehl hinzugefügt wurde, die Hitze erhöhen und ab da ohne Unterbrechung rühren, bis eine puddinghafte Creme entsteht. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.
Was mich natürlich auch noch wieder wundern würde, ist, wenn du eigentlich die Idee gehabt hast, das Buch zu schreiben oder wie dir die Idee so ein bisschen gekommen ist und wie sich das entwickelt hat. Vielleicht auch der Titel zum Buch, es ist ja auch ganz besonders gestaltet. Ich glaube, da kannst du uns dann sicher auch noch mehr dazu sagen.
Das ist eigentlich ja, eine längere, also es ist ein Prozess mit verschiedenen Strängen. Einerseits habe ich mich in meiner Abschlussarbeit mit Gegenständen auseinandergesetzt. Einfach ein bisschen anders, mehr Gegenstände, wo aus dem privaten Raum in den öffentlichen Raum rausgetragen werden. So, zum Beispiel gratis zum Mitnehmen Gegenstände. Ich weiß nicht, ob es da in Winterthur so viel gibt wie in Basel. Und dann andererseits, eben aufgrund von dieser Auseinandersetzung mit Gegenständen, ist mir dann in den Sinn gekommen, dass ich auch daheim so viele Gegenstände habe, die eine Bedeutung, also eine tiefere Bedeutung haben für mich. Und ich einfach wie so eine Geschichte damit verbinde. Und viele sind halt mit meiner Nonna verbunden. Und plötzlich hatte ich wie so das Gefühl, ich muss irgendwie etwas machen mit diesen Gegenständen und mit dieser Geschichte von diesen Gegenständen. Aber nachher, in der Zwischenzeit, ist meine Großmutter gestorben. Und dann habe ich wie so das erzählt und dann wie gemerkt, dass viele Leute gar nicht wissen, dass es auch viele Frauen gegeben haben, die in die Schweiz ausgewandert sind, um arbeiten zu kommen. Und das hat mich dann wie angefangen zu wundern, was da so, warum so viel Unwissen vorhanden ist. Und so hat sich das wie entwickelt. So die verschiedenen Stränge sind dann wie zusammengekommen.
Du hast das ein Buch ja mehrmals aufgelistet, diese Gegenstände, oder was deine Nonna so in den einzelnen Taschen drin hatte. Und diese Auflistung von diesen Gegenständen, die war immer auf Italienisch gewesen. Aber der Rest des Buches, auch die Rezeptteile, die sind auf Deutsch. Wieso hast du dich entschieden, um die Gegenstände auf Italienisch aufzulisten?
Ja, ich habe ein Inventar gemacht von diesen Gegenständen, die ich bei mir daheim habe. Und es ist mir wie so natürlich gekommen, dass ich sie auf Italienisch aufschreibe, weil ich irgendwie halt eben den Bezug zu meiner Nonna. Also unsere Beziehung war auch auf Italienisch gewesen. Und das, bei die Gegenstände halt von ihr sind, habe ich sie auf Italienisch aufgeschrieben. Und, ja, und der Rest des Buches ist eigentlich mehrheitlich auf Deutsch, weil das eigentlich die Sprache ist, die ich denke und die ich sonst schreibe. Und, ja, und ich wollte das wie nicht, etwas vorgeben, wo ich wenig bin. Und darum habe ich sie auf Deutsch gemacht. Ausser wenn meine Nonna irgendwie etwas zum Sagen gehabt hat. Oder ja, dann kommt irgendein Spruch von ihr auf Italienisch. Oder, ja.
Du hast es schon eingangs erwähnt, dass du Buchgestalterin bist. Und das merkt man natürlich auch sofort, wenn man das Buch in die Hand nimmt. Es sieht sehr besonders aus. Auch die Darstellung, es hat sehr viele Bilder drin. Es ist sehr farbig. Sehe ich in dieser Gestaltung vor allem dich, Francesca? Oder hat es auch etwas mit deiner Nonna zu tun?
Ja, also ich habe mich inspirieren lassen von ihren Nagellack, den ich gefunden habe. Also irgendwie also die verschiedenen Pinktöne und Rottöne. Und eigentlich am Anfang wollte ich auch die Gegenstände von verschiedenen Pink- und Rosatönen porträtieren. Aber es hat sich dann ein bisschen geändert, die Idee. Aber das Rosa habe ich beibehalten im Buch, das stimmt. Und ja, meine Nonna war halt sehr eine farbenfrohe Frau und hat sich mit Blümchenkleidern angekleidet. Für sie war nichts Schlimmes als mit schwarzen Kleidern rumlaufen.
Sagen mir, und wir haben beide einen schwarzen Pulli an heute, und ich kann es mir heute Morgen wirklich noch überlegen, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht Francesca treffen im Wissen, dass ihre Nonna immer farbige Sachen angehabt und genau heute einen farbigen Pulli anlegen.
Aber ich habe ihr ein rosafarbiges Foulard angehabt, als ich auf dem Zug ausgestiegen bin.
Sehr gut, das war mir natürlich, das ist natürlich auch sehr auffallend gewesen. Es gibt nämlich auch noch eine Szene im Buch, wo sie, glaube ich, schon im Altersheim ist und sie auch dort immer noch sehr auf ihr Aussehen geschaut hat und, glaube ich, immer noch den Lippenstift angemalt hat und das ihr auch sehr wichtig war. Und sie, glaube ich, auch schon gesagt hat, sie will nicht aussehen
wie eine Brutta Recchia zum Beispiel. Das hat sie immer wieder gebracht, dass sie einfach auf keinen Fall wie eine Hexe schon fast möchte aussehen.
Genau, und vielleicht kann noch anschliessend so zum Thema Lippenstift, Nagellack oder allgemein der Darstellung, wo bei diesem Buch ja auch sehr wichtig ist, und zwar nicht nur das Darstellen im Sinne von das physische Darstellen dann jetzt auch vom Buch, sondern auch das Darstellen von deiner Nonna, eben von der Maria Perpetua. Das Darstellen halt von einer Frau, die allein in die Schweiz migriert ist. Und du hast mir schon vorher gesagt, das war nicht ganz einfach gewesen, dich zu entscheiden, wie du das genau möchtest machen.
Genau, also Darstellung, also auf der Textebene und auch auf der Bildebene, ich hatte wie so das Gefühl gehabt, ich habe eine grosse Verantwortung, weil es auch sehr intim ist. Also Familienfotos und auch meine Erinnerungen und wie ich über sie schreibe. Und da habe ich schon recht lange rumgemacht und nicht gewusst, wie. Ja, und auch die Verantwortung, die ich hatte gegenüber, wie stelle ich auch die Geschichte dar? Also wie gehe ich eben nicht in so Klischees rein von einer Darstellung von dieser Italianità, die man doch immer so sieht in den Medien, oder so die Migrationsgeschichten werden meistens mit einem männlichen Arbeiter dargestellt. Oder wie stelle ich ein Rezept da, wo eben nicht so ein Standard italienisches Werbebild ist. Und so all diese Fragen hatte ich wie und habe mich während 3 Jahren eigentlich damit auseinandergesetzt.
Genau, wir haben noch darüber geredet, also, und was bedeutet es dann auch, irgendwie Italienerin sein, oder eben wenn man da ist als Italienerin, dann ist man die Italienerin, und wenn man dann wieder in Italien ist, dann ist man irgendwie die Schweizerin. Also so, dass auch immer so ein bisschen hin und her gerissen sein irgendwie von diesen beiden Welten oder so Attribute, die einem dann angehaftet werden, eben so, du als Italienerin bist doch und in Italien, ja, aber du, wo ja in der Schweiz wohnst, bist doch, ich glaube, das hast du selber ja auch schon ein paar Mal erlebt.
Ja, das ist, es kommt immer wieder vor, dass wenn ich mich vorstelle mit meinem Namen, dann entweder reden die Leute gerade auf Italienisch mit mir, und wenn ihr ein Italienisch wissen, preisgeben, oder sie sagen etwas zu meinem Namen, oder sie sagen, ja, wie ich sein soll, oder ich sollte laut sein, ich sollte leidenschaftliche, temperamentvolle, heißblütige Frau sein, was ich alles wie nicht kann sein in dem Moment. Also ich bin das ja nicht, und ich komme dann wie so eine Erklärungsnot, weil ich mir wie muss erklären, dass ich eben nicht so bin. Die Fremdzuschreibungen sind so stark amix. Und aber auch eben als Gestalterin oder als jemand, der schreibt, ich muss mich ja auch immer wieder damit auseinandersetzen, wie ich etwas darstelle, wie ich etwas beschreibe, in der Sprache, im Bild.
Aber so wie die Darstellung von deiner Nonna, über sie schreibst du ja aber schon sehr fest, dass sie, ich weiß nicht, temperamentvoll benutzt ist wahrscheinlich nicht als Wort im Buch, aber dass sie zumindest eine Frau war, die ihre Meinung kundgetan hat oder die sehr vorlaut hat können sein und glaube manchmal auch hat können nerven. Ich glaube, so hast du das mal im Buch beschrieben, so im Sinne, wo sie hat das immer wieder alle genervt und natürlich haben wir sie aber auch alle genau für das geliebt gehabt.
Ja, ich habe halt auch angefangen, so mir überlegen, ich habe das Bild gesehen von meiner Großmutter als junge Frau und das, ich habe sie halt als ältere Frau kennt und habe mir überlegt, was ist in dieser Zeit passiert, dass sie so vorlaut und nervig geworden ist und doch eben so liebevoll und so zärtlich. Und ihr Leben da in der Schweiz hat sie sicher sehr geprägt. Also sie ist sicher auch schon, dass sie überhaupt in die Schweiz kam, ist sehr mutig gewesen und sehr stark. Aber durch ihr Leben da ist sie auch, hat sie sich auch ein Stück weit müssen wehren und für sich einstehen und sich Gehör verschaffen, also in der Arbeitswelt, im Alltag, in der Familie, in dieser Rollenverteilung, die sie sich dann gefunden hat.
Die Nonna ist ja mit 22 ist sie in die Schweiz gekommen. Weißt du, wie sie sich genau dazu entschieden hat oder wie sie sich auch, was sie der Familie in Italien gesagt hat? Oder ist sie einfach irgendwann weg gewesen? Hat sie einen Brief geschrieben? Hat sie überhaupt gewusst, wie lange sie in die Schweiz kommt? Oder war das für sie einfach mal ein Ausprobieren?
Sie war eine gelernte Schneiderin. Und ich glaube, es hat sie angefangen zu nerven, dass sie für Leute, wenn sie Sachen gemacht hat, hat sie kein Geld bekommen, sondern vor allem Naturalien. Und das hat sie mit der Zeit genervt, weil sie einfach nicht hat selbstständig sein konnte in diesem Sinn. Und dann schien es in Isernia, wo sie hergekommen ist, Arbeitgeber oder ein Vermittler umgegangen und hat junge Frauen versucht, für die Schweiz zu motivieren, um in die Schweiz zu kommen, arbeiten zu motivieren. Und so ist sie dann wohl wahrscheinlich in die Schweiz gekommen, indem sie eigentlich angehört worden ist von so einem Arbeitsvermittler. Und ist dann auf Arosa und hat in einem Hotel geschafft und nachher ist sie irgendwann auf Zürich und hat in einem Restaurant geschafft und nachher in Winterthur in einer Fabrik und hat aber halt leider nie mehr als Schneiderin arbeiten, was sie eigentlich dann aber bis zum Tod als Hobby für sich so gemacht hat. Also ich habe noch alte Schnittmuster von ihr. Und
das heisst, du hast als Kind bist du in Genuss gekommen von selber gemachten Kleidern von deiner Nonna. Können wir uns das so vorstellen?
Ja, also als junge Frau habe ich einen Plissé-Rock bekommen von ihr, den sie selber gemacht hat. Und sie hat Jahre an dem gemacht. Und wie sie halt eben neben dem ganzen Haushalt, bis sie mal Zeit gefunden hat, zum wirklich nähen. Ja. Aber den habe ich dann bekommen. Und ja.
Ja, und wo die Nonna genau ihre Schnittmuster gezeichnet hat und dann nachher auch selber genäht hat, nämlich hier ihrem Zuhause in Tös. Und dort machen wir uns jetzt auf den Weg.
Pasta all'uovo. Mehl auf einem Holztisch häufeln, eine Mulde machen. Eier hinzufügen und langsam verquirlen. Dabei immer wieder ein wenig Mehl vom Rand hinzunehmen und unter die Eimasse ziehen. Sobald aus der flüssigen Masse ein Teig entsteht, mindestens 10 Minuten lang kneten. Dabei muss dieser mit dem Handballen weggedrückt werden und dann zur Hälfte übereinander gefaltet werden. Den Teigblock danach um 90 Grad drehen und den wellenartigen Vorgang wiederholen. Sollte der Teig auf dem Holz kleben, wenig Mehl darüber streuen. Dabei immer die beiden Enden zusammenfalten und auf die Arbeitsfläche drücken. So lange kneten, bis der Teig seidig ist und er beim Aufschneiden kleine Löcher aufweist. Mit Folie zudecken und eine halbe Stunde ruhen lassen. Mit einem Messer handflächengroße Scheiben schneiden und flach drücken. Mehrfach durch die Pastamaschine walzen bis Stufe 7 oder mit einem Nudelholz auswallen, bis dünne Pastablätter entstanden sind. Diese auf die Größe der Auflaufform schneiden und in kochendem Salzwasser nur ganz kurz blanchieren, da sie nicht zu weich werden sollten. Auf ein Küchentuch legen und schnell auseinanderfalten, damit die Blätter nicht zusammenkleben. Kurz abkühlen lassen und dann mit dem Schichten der Lasagne beginnen.
Ja, wir sind jetzt hier in Töss angekommen und wir laufen jetzt gerade zum Haus oder zum Block, wo deine Nonni gewohnt haben. Und du hast gerade gesagt, du merkst, wie es gerade schon schmeckt, wie es bei ihnen geschmeckt hat. Wie hat es geschmeckt bei deiner Nonni zuhause?
Ja, es hat nach Borotalco geschmeckt. Es ist so ein Puder, so ein weißes Puder, wo man, meine Großmutter hat das zum Beispiel unter der Achsel gepudert, damit sie nicht so schwitzt. Und es hat so also einen ganz speziellen, süßen Geschmack. Also es hat eben nach Borotalco geschmeckt, es hat nach Kaffee geschmeckt, es hat nach Öl, frittiertem Öl geschmeckt, nach Peperoni. Aber zu dem allem hat es eben auch nach Rauch geschmeckt, wie mein Großvater so gerne geraucht hat. Und er hat ein eigenes WC gehabt, wo er hat dürfen rauchen. Und dort war eben auch die Waschmaschine gewesen. Und der Geruch vom Waschmittel hat sich so mit dem Rauch vermischt. Und irgendwie, ja. Und es hat auch nach Teppich geschmeckt.
Ich habe dir vorher erzählt, dass für mich so auf Italien gehen oder so der Ort dort, wie mein Nonno ist auch Italiener, dass das irgendwie auch so mit ganz verschiedenen Sachen, oder dass ich das mit ganz verschiedenen Sachen assoziiere. Und dann habe ich dir eben erzählt, zum Beispiel auch mit so Fruchtsäftchen, wo man dort immer bekommen hat. Bei uns sind das immer so Aprikosen-Fruchtsäftchen gewesen, die in den Gläschen haben wir, das ist noch ein wichtiges Detail, haben wir vorher festgehalten. Und ich habe dir gesagt, ich habe die eigentlich gar nie so mega gern gehabt, aber irgendwie hat man die halt einfach immer getrunken. Man ist angekommen bei den Verwandten und alle Kinder haben einfach gerade mal so einen Aprikosensaft bekommen. Hast du da, hat es bei dir etwas Ähnliches gegeben?
Ja, also bei uns war das eigentlich auch so gewesen. Man hat auch automatisch und ungefragt so ein Gläschen vorgesetzt bekommen. Und, ja, und ich hatte es sehr gerne gehabt. Und irgendwann kam so der Moment gekommen, wo das Aprikosensäftchen mit einem Crodino ersetzt worden ist. Und da hatte ich schon ein bisschen Mühe gehabt am Anfang, um mich daran zu gewöhnen. Aber es geht jetzt mittlerweile.
Das ist natürlich auch gerade ein herber Wechsel von unglaublich süß. Also ich finde, die Fruchtsäftchen sind nicht normal süß. Ich habe das Gefühl, immer extra süß. Und dann ein Grodino, das ja eigentlich ziemlich bitter ist. Also haben sich gerade schon als Erwachsene abgestempelt gehabt, dann eigentlich.
Ja, und ich muss sagen, ich habe es dann eben auch geliebt, weil ich dann in der Bar herausgefunden habe, dass wenn man ein Grodino bestellt, kommt man auch noch ein Stuzzigini gratis über. Da habe ich nur noch Grodino bestellt.
Genau, Stuzzigini, das sind so kleine Häppchen, wo man dazu bekommt, wo man in Italien tatsächlich eigentlich immer bekommt, wenn man irgendwie eben ein Grodino oder auch Wein oder was auch immer bestellt. Und das ist natürlich schon sehr, sehr lässig im Vergleich zu der Schweiz, wo man eigentlich nie irgendwie etwas bekommt. Ich glaube, das geniesst man schon immer sehr, sehr, wenn man in Italien ist.
Lasagne. Die Auflaufform mit Butter einfetten und einen Klecks Bolognese auf dem Boden der Form verteilen. Anschließend mit dem Schichten anfangen. Pastablätter, Bolognese, Bechamella, Parmigiano, Pastablätter, Bolognese und so weiter. Bis die Auflaufform bis oben hin voll ist, ca. 5 Durchgänge. Wichtig bei diesem Prozess ist, der Parmesan muss bis in die Ecken der Form gestreut werden. Und wenn die Pastablätter überlappen, dann sollte man unbedingt zwischen die Pastablätter ebenfalls Bechamella verteilen, da sonst die Pasta unnötig zusammenklebt und möglicherweise Klumpen bildet. Die letzte Schicht der Lasagne ist die Bolognese, über die man extra viel Parmesan streut. Die Form sollte bis knapp 1 cm unter dem Rand befüllt werden. Die Lasagne in den auf 200 Grad Umluft vorgeheizten Ofen schieben und so lange backen, bis eine goldene Kruste entsteht. Circa 30 bis 40 Minuten. Bis zu ihrer Pensionierung lebten meine Nonni in Winterthur-Töss am äußersten Rand der Stadt. Sie wohnten im obersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der IC Heerstraße und hatten einen Schrebergarten.
Der Fluss Töss lag gleich gegenüber der Wohnung. Die Autobahnzufahrt war in unmittelbarer Nähe. Sie kehrten nach über 40 Jahren als Rentner zurück nach Italien und besuchten die Schweiz nur noch wenige Male. Die Vorstellung, heimzukehren, verfolgte sie ihr Leben lang. Als ihre Sehnsucht Realität wurde, mussten sie allerdings feststellen, dass sie in ein Italien, in eine Heimat zurückgekehrt waren, die nicht mehr die ihre war. Eine Heimat, die nicht auf sie gewartet hatte und die ihnen das Gefühl des Dazwischenseins gab. Nicht von hier, aber auch nicht von dort. Und erst da wurde ihnen klar, dass sie eine andere Heimat, nämlich die Schweiz, verlassen hatten.
Genau, und jetzt stehen wir genau da in dieser Heimat oder vor dieser Heimat, nämlich an der ICH-Straße, wo deine Nonni gelebt haben und wo du auch aufgewachsen bist. Was werden da für dich für Erinnerungen wach, wenn du da vor dem Haus stehst?
Ja, Erinnerungen, wie ich mit meiner Großmutter am Morgen in die Schule gelaufen bin oder wie sie mich abgeholt hat von der Schule und wie dann, wenn wir heimgekommen sind, der Brenzo schon fertig war. Und am Mittwoch, glaube ich, war das Mickey Mouse Heftli, das Neue, schon parat für mich, wenn ich dann den ganzen Nachmittag konnte drin lesen. Oder wenn ich auf dem Spielplatz bin und sie von oben zuschaut und lacht. So Erinnerungen kommen auf.
Du hast im Buch auch noch beschrieben, dass wenn du heimgekommen bist zu deiner Nonni, dann hast du eigentlich immer schon gehört, wie der Fernseher läuft oder dass der Fernseher immer gelaufen ist. Auch etwas, das ich sehr gut kenne, von wenn ich zu meiner Nonni gegangen bin. Das ist irgendwie normal, dass der auch zum Essen läuft. Ist das bei euch auch so gewesen?
Das war auch bei uns so. Es war eigentlich schon fast ein Familienmitglied, das auch irgendwie noch da gestanden ist und auch noch seinen Senf gesagt hat. Dazu auch, dass meine Großmutter auch nonstop an mich geredet hat. Es hast irgendwie verschiedene Stimmen parallel gehabt die ganze Zeit.
Und wie ist das jetzt, wo du in der Schule warst, so mit deinen Freundinnen? Haben die dich irgendwie gefragt, ob das deine Mami ist? Oder sind sie dann auch zu dir heimgekommen und zu deinen Nonni? Oder wie hast du das dort so gelebt?
Ja, das war noch speziell gewesen. Also einerseits hatte ich wie so das Gefühl, es ist etwas ganz Spezielles, die Beziehung mit meiner Großmutter oder mit meiner Nonni, wo andere Kinder so nicht haben. Dass sie ihre Grosseltern nie so oft sehen, wie ich sie sehe. Und andererseits bin ich ja für meine Grosseltern so wie in dem Moment wie die Tochter gsi, wo sie inne gha händ, wo sie so jung gsi isch. Also ich bin ja eigentlich schon mit 4 bei ihnen gsi und bis ich 9 gsi bin. Und eigentlich die Zeit, wo meine Mutter selber in Italien gelebt hat, also die Zeit, wo sie nicht mitbekommen haben, wie sie aufwachsen, haben sie bei mir können miterleben. Und ich glaube, sie sind noch so prägt gsi von dieser Zeit, in den 60er, 70er Jahren da, wie man eben sich nicht so mit anderen Familien, also wo mit so Schweizer Familien zum Beispiel trifft oder so, dass jede ein bisschen für sich ist und ein bisschen auf Distanz geht, dass für sie ganz komisch gewesen wäre, wenn ich Kind heimgebracht hätte zum Spielen am Nachmittag. Das habe ich wie nicht so dürfen oder können machen. Das habe ich irgendwann so wie bemerkt, dass das anders ist als bei anderen Kindern.
Du hast auch erzählt, dass mit dem Geburtstag feiern, dass das irgendwie deine Nonni auch nicht so gekannt haben, dass man Geburtstag kann feiern kann. Hast du das irgendwann einfach eingeführt, dass man deinen Geburtstag feiert? Oder wie war das gewesen?
Ja, das habe ich dann auch irgendwann selber in die Hand genommen. Dass das ein Fest kann sein, dass man Freunde kann einladen und dass man einen Nachmittag miteinander verbringt. Und nicht nur mit der Familie. Also bei uns war das halt lange so, dass man nur im Familienkreis gefeiert hat und nicht so das aufgemacht hat. Und etwas anderes, was mir jetzt auch gerade in den Sinn kommt, ist in Bezug zur Schule, dass ich, als ich in die Schule gekommen bin, hat zum Beispiel meine Großmutter überhaupt nicht gewusst, was so gemeint ist mit Büchern einbinden. Man hat ja in der Primarschule so ein Mathebuch einbinden in Geschenkpapier oder so, extra Papier. Und bis wir mal herausgefunden haben, was die Lehrerin meint, ist auch eben so ein Problem, oder wenn man so gewisse Sachen werden wie vorausgesetzt, die wie nicht klar sind für andere Leute. Und ja, das ist noch eine Erinnerung, die mich so lange begleitet hat. So das Unwissen oder wie geht man mit bestimmten Sachen um, die eben so gewöhnlich sind und für andere eben nicht gewöhnlich sind. Und das Gleiche auch mit den Objekten oder Beziehung zu den Objekten, die man alltäglich braucht, ist an, ja.
Du hast jetzt vorher eben gesagt, so, dass mit dem Geburtstag, das hast du selber in die Hand genommen und eingeführt, dass man den feiert. Jetzt hast du das Beispiel noch gebracht mit dem Buch einbinden oder eben, dass man gewisse Sachen vielleicht gar nicht so kennt oder man gar nicht recht weiss, wie muss man das jetzt machen. Bist du auch oft so in der Übersetzerrolle drin gewesen für deine Nonni und hast du dann quasi so ein bisschen herausfinden müssen, wie man jetzt so ein Buch einbindet?
Ja, kann man schon so sagen. Ja, eigentlich schon. Meine Grosseltern haben zwar eben 40 Jahre in der Schweiz gelebt, aber sie haben sehr, sehr wenig Deutsch können. Also sie haben schon können einkaufen und sich verständigen, aber so lesen war für sie, glaube ich, schwierig gewesen. Und eben meine Mutter war berufstätig gewesen und konnte halt nicht können immer rum sein. Und dadurch habe ich schon gewisse Sachen übernommen. Meine Mutter hat das ja als Kind auch schon übernommen. Sie hat da viel mehr Verantwortung gehabt, als ich sie hatte. Sie war so die Übersetzerin als Kind und Jugendliche, was sehr grosse Verantwortung war für sie.
Jetzt vielleicht noch, magst du dich irgendwie spezifisch gerade auch an etwas erinnern, wo dir deine Nonna so beigebracht hat?
Ja, also ganz wichtig war zum Beispiel das Lasagne machen in unserer Familie. Also wir haben eigentlich so Familienfest oder Geburtstag eigentlich immer Lasagne gegessen. Das war so etwas, was man nicht hinterfragt hat. Das war auch so. Und es hat auch in der ganzen Wohnung dann nach Lasagne geschmeckt. Also nach Bolognese, nach Bechamel, nach Pastateig, nach Backofen, wo warm wird. Ja, und das war ihr auch ganz wichtig, dass ich schon von ganz klein an mitbekomme, wie man die Lasagne macht. Und das war auch immer das Thema, wenn ich zu ihnen dann in die Ferien bin. Auch im Sommer, wenn es irgendwie fast 40 Grad ist, dass man auch Lasagne essen, also machen und dann essen. Und das ist so eine schöne Erinnerung eigentlich an meine Grosseltern. Oder auch etwas, was uns so verbindet oder was ich jetzt so nach ihrem Tod kann machen kann.
Sicher auch ein Geschmack, den du dann so mit ihnen verbindest von dieser Lasagne natürlich, wahrscheinlich auch, wenn du sie jetzt selber machst, so in deiner Wohnung.
Ja, genau. So der Geschmack, das sehr viele Öl, wo man, eben ich sage immer, wenn ich Bolognese mache, tue ich das Öl in die Pfanne und dann schaue ich auch weg und tue auch noch ein bisschen Öl in die Pfanne, weil sie einfach eine Unmenge an Öl rein da hat. Das kann ich gar nicht. Und darum muss ich wegschauen. Ja, und zum Beispiel, es gibt irgendwie auch so eine Legende fast schon, dass meine Großmutter irgendwann mal zu einem Fest, ich weiß gar nicht zu was für einem, dass sie irgendwie 10 Lasagne Gratin-Formen gemacht hat für all die Leute. Und die Leute, die dann gekommen sind, die sagen alle so begeistert, dass sie nie mehr eine andere Lasagne haben wollen essen als die von der Maria.
Hat sie es dann auch da quasi amig so für die SchweizerInnen gemacht und ihnen so ein bisschen zeigt, wie man eigentlich richtig Lasagne macht? Oder ist das auch eher dann so ein bisschen im familiären Rahmen geblieben?
Ich glaube, es ist eher im familiären Rahmen geblieben, wenn dann vielleicht mit NachbarInnen vom Block, wo aber auch Spanier, also eine Nachbarin war, glaube ich, Spanierin gewesen, mit ihr hat sie so Rezepte austauscht und ich glaube, viele Leute waren immer so erstaunt wegen ihrer Bechamelsoße, wie sie die so sämig anbringt. Und die Leute haben auch immer das noch, auch noch wissen, dass speziell, wie man die Bechamel macht.
Also hat sie das Rezept dann auch rausgegeben, den Leuten, weißt du das? Oder hat sie ein bisschen geflunkert und nur dir dann gesagt, wie viel Öl sie wirklich drin tut? Und bei den anderen hat sie ein bisschen beschissen oder ist sie da ehrlich gewesen?
Ich glaube, sie war ehrlich gewesen. Das hat sie so stolz gemacht, wenn sie die Leute gefragt haben, wie sie das macht, dass sie Und sie hat gerne erzählt, also sie hat gerne über ihre Rezepte geredet oder über wie sie eben so ein Plissero gemacht oder da war sie ganz offen gewesen. Und das hat sie eigentlich auch stolz gemacht, dass Leute Interesse haben an das, was sie gerne macht. Weil sie hat es ja sehr gerne gemacht. Es war zwar eine Rolle gewesen, wo sie sich drin gefangen gefühlt hat wahrscheinlich, aber sie hat auch wahnsinnig gerne gekocht für Leute und wahnsinnig gerne Kleider umgenäht. Und das war ihre Form von Kreativität, die sie ausleben
konnte. Mhm. Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich sicher eine Form halt von Ausdruck, aber auch etwas aus der Heimat oder aus der einen Heimat, irgendwie, wo man mitnimmt und dann auch da wieder kann zeigen. Also irgendwie ja, schon auch fast eine Form von Verwurzelung, die man mit dem kann ausdrücken kann.
Ja, genau. Das Essen ist so ein verbindendes Element, das eigentlich eine Brücke schlagen kann vom jetzigen Ort zu einem Sehnsuchtsort. Und ich glaube, Italien war für sie so lange eine Sehnsucht, auch gewesen, dass sie haben auch nur so italienisch gekocht. Sie haben wie nie andere Gerichte probiert, weil sie halt einfach eben ihre Heimat so vermisst haben und die Geschmäcker und das wollten auch ihren Kindern weitergeben. Das ist auch etwas, was man dann weitergibt. So eine Form von Kultur, auch, die ihnen wichtig war.
Du beschreibst das dann auch noch im Buch, dass deine Grosseltern, deine Nonni, sind ja wieder zurückgegangen dann auf Italien, auf Rimini, an einen Ort, wo beide nicht herkommen, aber sie als Kompromiss dann eigentlich ausgewählt haben, um dort wieder zurückzugehen auf Italien, wie ja sehr viele ItalienerInnen gemacht haben, die mal in der Schweiz gearbeitet haben.
Genau, sie sind nach der Pensionierung zurück, und zwar auf Rimini, weil sie einfach, es ist auch ein Ort, wo sie als Familie hin sind, sie sind mit ihren Kindern dort hin, in die Ferien, die Sommerferien, und sie sind halt beide extrem stur gewesen. Also meine Grossmutter wäre niemals auf die Idee gekommen, ins Dorf von meinem Grossvater zu ziehen. Das ist irgendwo in Süditalien, irgendwo in den Pampas. Zwar ein mega schönes Dorf, aber das hätte sie sich nicht vorstellen können. Und er auch nicht in ihrem Dorf, wo sie herkommt. Und darum sind sie auf Rimini. Und sie haben es eigentlich sehr schön gehabt, in den ersten Jahren, wo sie zurückgekehrt sind. Aber haben halt natürlich nie mehr. Also ihre Sehnsüchte sind nicht in dieser Form gestillt worden, wie sie sich das gedacht haben. Weil sie halt einfach, ja, für viele sind sie halt Schweizer gewesen, die jetzt zurückkommen mit viel Geld. Oder ich weiss auch nicht, was für Klischees das dann dort angetroffen haben. Aber es war für sie auch nicht einfach gewesen, um wieder Fuss zu fassen. Und es war eine Heimat gewesen, die nicht mehr so war, wie sie war, wo sie gegangen sind. Und haben sie sich auch müssen wieder zurechtfinden. Und in der Zeit, in der sie sich müssen zurechtfinden mussten, sind sie älter geworden und kränker. Und
genau, ich kann sagen, wahrscheinlich eben haben sie sich verändert, aber ich glaube auch Italien hat sich verändert. Sie waren ja halt schon auch noch in einer wichtigen Zeit irgendwie weg gewesen, oder zu einem Zeitpunkt weg gewesen, wo das vielleicht Italien auch ein bisschen gespaltet hat oder halt auch etwas mit dem Land gemacht hat, dass sehr viel natürlich aus Italien rausgegangen sind und in ein anderes Land gegangen sind, arbeiten oder eben viel in die Schweiz, und dann nachher kommen die Leute plötzlich wieder zurück. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das nicht einfach gewesen ist, wahrscheinlich dann wie so für beide Seiten, wenn man so von Seiten kann reden.
Ja, und ich glaube auch, sie sind so unglaublich erschöpft gewesen, auch von diesen Jahren, wo sie einfach geschafft haben. Und wenn man so lange auf etwas hinschafft, stelle ich mir schon noch brutal vor, wenn man dann das erreicht hat. So quasi, man hat 40 Jahre lang auf etwas hingeschafft und dann. Und die Familie ist nicht mehr in der Nähe. Also sie haben wie etwas zurückgelassen, wo sie so wie nicht gedacht haben, dass sie das zurücklassen.
Aber genau, du hast jetzt gesagt, auf das hingeschafft. Das heisst, du glaubst, für deine Nonni ist von Anfang an klar gewesen, dass sie sicher werden zurückgehen auf Italien nach der Pensionierung?
Ja, ich meine, sie sind auch mit dem Gedanken in die Schweiz gekommen, als junge Menschen. Sie haben ja immer wieder müssen zurück, wegen den Regelungen, die die Schweiz auferlegt hat. Und es hat auch wie so automatisch so einen Rückkehrmythos bei vielen Leuten generiert, dass sie wie nicht haben können Fuss fassen, also wollen Fuss fassen da richtig. Sie haben zwar auch nicht können, wegen ganz vielen Sachen, aber sie haben auch wahrscheinlich innerlich immer gedacht, ja, wir gehen dann nächstes Jahr zurück oder wir sparen noch ein bisschen Geld und fürs Haus oder wir gehen dann in 2 Jahren zurück und dann tust du dich automatisch auch innerlich immer distanzieren von dem Ort, wo du jetzt gerade wohnst, weil du immer das Gefühl hast, ah, da bleibe ich ja nicht lang. Und das hat sie sicher geprägt. Und mein Grossvater hat scheint einfach zurück, weil das so eine starke Sehnsucht war für ihn, dass er wie nicht mehr konnte da bleiben. Und wo er dann da war, ja, hat er auch nicht mehr gewusst, wer, wo bin ich, also warum bin ich jetzt da gekommen? Ja. Wo ist meine Heimat und meine Herkunft?
Und wie ist das für dich gewesen, wo deine Nonni gesagt haben, wir ziehen jetzt wieder zurück auf Italien? Ich meine, es sind für dich sehr wichtige Bezugspersonen gewesen und dann ist das ja trotzdem eine gewisse Distanz, Winterthur, Rimini.
Ja, ich war 9, glaube ich. Es war ungewöhnlich. Aber wir haben uns sehr oft per Telefon gehört und haben eben Rezepte austauscht und erzählt, was wir so gemacht haben. Und meine Grosseltern haben mir jede Woche, glaube ich, Postkarten aus Rimini geschickt. Und ja, es ist nicht viel drauf gestanden, amigs nur Baci oder Quando vieni, ti aspettiamo. Ja, aber das sind so Formen gewesen, wo wir uns gleich näher waren.
Sind das so die typischen Postkarten gewesen, die man sich halt so geschickt hat mit irgendwelchen Tieren drauf, die es wahrscheinlich gar nicht gibt in Rimini? Ja.
So Golden Retriever, Welpen mit Sonnenbrille. Das war so der Klassiker gewesen. Oh ja.
Genau, die kenne ich nämlich auch. Und jetzt vielleicht noch abschliessend die Frage an dich. Du hast dein Buch hier in der Hand und es sieht recht ähnlich aus wie mein Buch, also im Sinne von, es ist natürlich das gleiche Buch, darum sieht es gleich aus, aber wir haben bei beiden sind ganz, ganz viele Zettel drin. Wie ist es jetzt für dich, so das Buch in der Hand zu heben? Das fertige Buch «No Grazie, non fumo».
Ja, ich habe jetzt eigentlich in Vorbereitung zu diesem Gespräch, habe ich es eigentlich wie, also das erste Mal als Buch in Buchform gelesen, den Text. Es ist sehr, ja, auch emotional gewesen. Ich habe mir recht, es hat mir wieder mitgenommen, so. Aber ich bin eigentlich sehr froh, habe ich das Buch jetzt so in der Hand, weil es ist eine Erinnerung, eine physische Erinnerung an einen wichtigen Teil von meinem Leben und ich habe das so jetzt so in der Hand und ich kann das so mitnehmen und bei mir haben und jetzt haben auch bei neuen Erinnerungen Platz in meinem Kopf.
Inventario numero 1. Contento borsetta nera. 4 smalti. 5 rossetti. 1 deodorante. 1 dentifricio. 1 cerotto. 1 pacchetto di fazzoletti. 2 pettini. 1 banconota da 10 euro. 1 penna biro. 1 portamonete con foto per passaporto. 1 astuccio con una foto. Nonna a Rimini 1961. Un portamonete con vari biglietti. Un astuccio con un pulcino con carica a molle. Un paio di occhiali da sole. Un foulard rosa. 6 collane di perle. Un fazzoletto di stoffa.
Das war Rede im Radio mit einem Gespräch zwischen Francesca Petrarca und Alessandra Willi.